Aber heute haben wir mit Pascal, den Autor eines sehr interessanten Berichtes. Und ich weiß, wie schwierig es ist, einen Film von 45 Minuten oder von 5 Minuten zu machen. Aber ihr wisst es vielleicht noch nicht. Und deshalb habe ich mir gedacht, wäre es doch mal gut, the making of, wie wird ein Bericht, wie entsteht ein Bericht und was für Schwierigkeiten gibt es dabei und was für Möglichkeiten hat man, und das mal wirklich aus der Schule geplatzt. Pascal.
Ja, vielen Dank. Ja, das Schöne ist ja, Werner, wir haben grundsätzlich den schönsten Beruf der Welt, den ich mir vorstellen kann. Nicht nur, weil wir an solche wunderbaren Veranstaltungen eingeladen werden und Menschen wie Sie kennenlernen dürfen, auch wenn es zwischendurch, gell Peter, auch Ausfälle, aber alles okay. Wir haben den schönsten Beruf, wir können raus, wir können schauen, wie es ist, und wir können damit sogar noch etwas beitragen, im besten Fall, dass vielleicht ein bisschen Verständnis für gewisse Situationen am Ende entsteht. Wir Auslandkorrespondenten haben noch viel den schöneren Beruf als den einfachen schönen Journalistenberuf, weil bei uns geht es zumeist um wirklich wichtige Dinge. Wir müssen uns nicht mit der Physiognomie des Unterleibes von Gary Müller beschäftigen, sondern mit anderen Dingen. Und wir im Nahen Osten, wir haben den allertollsten Beruf, weil es bei uns wirklich immer um Existenzielles geht. Insbesondere seit 2011 natürlich, das, was Erich Gisling die Arabellion nennt, diese ganzen Umwälzungen, diese tiefe gesellschaftliche Revolution, die sich in der arabischen, in der muslimischen Welt abspielt. Da geht es immer um Existenzielles. Und deshalb ist mein Beruf nicht nur spannend, sondern ist auch ganz einfach. Ich muss nur hingehen, ich muss mein Mikrofon hinhalten, ich muss meine Kamera hinhalten und schon habe ich die tollste Geschichte. Das größte Problem ist, wie komme ich an diese Orte? Und davon kann unsere Reise zum Berg der Jesiden eine gute Geschichte erzählen. Der Berg der Jesiden, das ist der Mount Sinjar im Norden des Irak. Der erlangte traurige Berühmtheit im letzten August. Das Gebirge ist hier oben gelegen. Es gibt hier die Stadt Sinjar. Wir haben hier unten Bagdad, hier oben Erbil, hier drüben Syrien. Sinjar ist gelegen an der Straße, die Mosul, das eine Zentrum des Islamischen Staates, über Tal Afar, dann mit Raqqa, mit dem Herrschaftsgebiet des IS, in Syrien verbindet. Und der IS hat innerhalb von kürzester Zeit, letzten August, dieses Gebiet, in dem die Jesiden, eine kleine Religionsgemeinschaft, von der vermutlich die meisten in Westeuropa zuvor nichts gehört hatten, haben den überrannt, haben die Menschen zu Zehntausenden auf dem Berg zusammengetrieben. Die haben sich dort raufgeflüchtet, weil es der einzige Ort war, an dem man noch halbwegs in Sicherheit war. Die Menschen dort oben sind verhungert, verdurstet oder eben in den Kämpfen abgeschlachtet worden. Es war ein riesiges Flüchtlingsdrama mit Szenen von biblischem Ausmaß. Wir sind dann ein halbes Jahr später mit der Idee gekommen, jetzt könnten wir da wieder mal schauen, wie es dort ausschaut. Und zwar ist dieser Berg Sinjar gerade etwa einen Monat lang dann befreit gewesen. Die Peschmerga-Truppen sind von Dohuk auf den Berg Sinjar geflogen worden, haben von dort Offensiven gestartet, haben von oben Offensiven gestartet und haben den Berg Sinjar teilweise befreit. Die Stadt Sinjar selbst ist heute noch zu etwa 3/4 in der Gewalt des IS. Dort finden heftige Kämpfe statt. Wir haben gedacht, wir gehen uns das mal anschauen, wie es dort jetzt ausschaut. Was wir gefunden haben, war der schlimmste Ort, an dem ich je gewesen bin. Am Ende der Reise, und wir werden das nachher auch noch im Film sehen, standen wir nämlich auf Massengräbern. Was Sie hier sehen, sind menschliche Knochen. Das ist ein Massengrab an der Nordflanke des Mount Sinjar. Peschmerga-Einheiten, kurdische Milizen, haben uns dorthin geführt, haben uns Orte gezeigt, an denen ganz offensichtlich schlimmste Verbrechen stattgefunden haben. Was Sie da unten sehen, das sind Kinderkleider. Es war also eine schreckliche Reise, die wir da gemacht haben. Und trotzdem war es eben genau das, was mich so fasziniert an diesem Beruf. An diese Orte gehen zu können und dann einfach mal schauen, wie das ausschaut. Den ersten Beitrag, den wir da von dieser Reise gemacht haben, den möchte ich Ihnen jetzt zuerst mal abspielen, bevor wir dann überhaupt diskutieren oder bevor ich Ihnen erzählen kann, wie das eben zustande gekommen ist. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir nach der ganzen Diskussion, die wir heute bislang geführt haben, auch mal sehen, wie das dort ausschaut, dass wir Leute sprechen hören über ihre Situation, dass wir vielleicht sogar ein bisschen spüren und fühlen können, wie es da zurzeit in diesem Gebiet, wo heftigste Kämpfe, wo der Krieg tobt, ausschaut. Geht etwa 6 Minuten, ist eine lange Reportage. Ich hoffe, man sieht es auch hinten.
Noch nie war ich an einem solch verlassenen Ort. Snuni, eine Kleinstadt am Fuße des Sinjar-Gebirges. Einst lebten hier 30.000 Menschen. Heute leben hier Hunde, Katzen und ganz vereinzelt die ersten Rückkehrer. So wie Abu Jalal. Erst seit ein paar Tagen ist er zurück. Seine Kunden sind ausschließlich Peschmerga, die kurdischen Kämpfer, welche Snuni vor kurzem vom Islamischen Staat befreit haben.
Mein Laden war komplett zerstört, als ich zurückkam. Diese Teufel haben alles gestohlen. Ich muss völlig neu anfangen. Die wenigen Dinge, die sie hier gelassen haben, habe ich fortgeworfen.
Bis vor kurzem hauste in diesen Häusern der IS. Überall haben die Islamisten ihren Namen hinterlassen. Wir fahren raus aus Nuni hinauf ins Sinjar-Gebirge. Diesen heiligen Berg der Jesiden, auf welchen im August vor einem halben Jahr Zehntausende geflüchtet sind. Noch heute sitzen rund 8000 Jesiden auf dem Berg fest. Sie trauen sich noch nicht in ihre Dörfer zurück, obwohl die Temperaturen auf dem Berg nachts weit unter Null fallen, die Lebensbedingungen katastrophal sind. Kamal Derwisch harrt mit seiner 13-köpfigen Familie seit 7 Monaten auf dem Berg aus.
Das Leben ist extrem schwierig hier. Es ist kalt, wir verdienen nichts, es gibt kaum zu essen. Aber es ist unser Land und das verlassen wir nicht.
Wir fahren weiter über die Passhöhe. Am Straßenrand immer mehr Zerstörung. Ausgebrannte Fahrzeuge zeugen von der Flucht der Jesiden und ihrer Verfolgung durch den IS. Auf der Straße liegen Kleider. Weggeworfen in den dramatischen Stunden der Flucht. Noch heute weiß niemand, wie viele Männer, Frauen, Kinder damals ums Leben kamen. Bereits hier hören wir Gefechtslärm. Unter uns liegt die Stadt Sinjar. Noch ist die Stadt in den Händen des IS, aber Peschmerga- und Jesideneinheiten sind daran, sie zu befreien. Wir nähern uns dem Eingang der Stadt. Plötzlich hören wir Schüsse. Hinter der Mauer lauert ein Scharfschütze. Fahr dahinter, darunter, dort sind wir sicher. Die Peschmerga-Kämpfer geraten genau in diesem Moment unter Beschuss durch den IS. Auf Luftunterstützung durch die Amerikaner dürfen sie heute nicht zählen. Zu schlecht ist das Wetter an diesem Tag. Wir gehen zu den jesidischen Milizionären, die in diesem Abschnitt kämpfen. Diese Männer sind soeben von der Front zurückgekommen. In den Gesichtern Erschöpfung. An den Gewehren klebt noch der Pulverdampf. Der Geruch steigt beißend in die Nase.
Die gegnerischen Linien sind vielleicht 200-300 Meter voneinander entfernt. Überall gibt es Scharfschützen. Vor 2 Tagen mussten wir einen Großangriff des IS abwehren.
Über holprige Feldwege fahren wir auf eine Bergflanke. Diese Männer waren vor dem Krieg Handwerker, Händler, Bauern. Jetzt sind sie Kämpfer.
Der Kampf wogt hin und her. Zwei, dreimal die Woche greifen sie uns an. Zwei, dreimal greifen wir.
Die Jesiden führen uns zu einer Frontstellung hoch oberhalb von Sinjar. Das Verhältnis der Jesiden zu den Kurden ist kompliziert. Aber heute sind diese Männer Peschmerga wie die Kurden. Der Krieg gegen den IS schweißt zusammen.
Dieses Gebiet ist komplett unter unserer Kontrolle, inklusive der Straßen bis weit hinunter nach Sinjar. Da unten seht ihr Lastwagen. Die transportieren für den IS Öl nach Syrien. Jeden Tag sind es 300 bis 400 Lastwagen.
Die Straße unterhalb dieses Frontabschnitts ist eine der Lebensadern des Islamischen Staates. Wer sie beherrscht, beherrscht aber auch den strategischen Zugang zu Tal Afar und Mosul, den irakischen Hochburgen des IS. Kasim Darbo führt uns weiter, den Berg hoch. Wir erreichen die höchste Stellung an diesem Frontabschnitt. Von hier oben kontrollieren die jesidischen Milizen jede Bewegung des Islamischen Staates.
Wir sehen alle Stellungen des IS dort unten. Wenn sie auf uns schießen, schalte ich sie aus. Der IS wird von Tag zu Tag schwächer.
Der Luftkrieg der Internationalen Allianz hat diesen Männern den Weg geebnet. Jetzt ist es an ihnen, den IS am Boden anzugreifen. Der Gefechtslärm ist bis hierher zu hören. Seit mehreren Wochen versuchen die kurdischen Kämpfer, die Stadt Sinjar unter ihre Kontrolle zu bringen. Bislang haben sie etwa einen Drittel der Stadt zurückerobert. Es wird Abend im Sinjar-Gebirge. Wir sind zurück in Snuni, der Geisterstadt am Fuße des Berges. Die Nacht verbringen wir auf einem Stützpunkt der Peschmerga-Kämpfer. Die Stimmung bei den Männern ist gelöst, trotz des Krieges unmittelbar nebenan.
Irgendwann wird das Leben wieder so sein, wie es einmal war. Irgendwann in der Zukunft.
In the future.
Doch momentan ist hier gar nicht so, wie es einmal war.
Ja, und der gute Mann glaubt, glaube ich, selbst nicht so richtig daran, was er gesagt hat. Wie kommt eine solche Reportage zustande? Das ist ja das, was ich Ihnen heute erzählen soll. Zunächst einmal, wer ist überhaupt alles beteiligt an einer solchen Unternehmung? Unser Team ist relativ groß, wenn ich vermutlich mit einer Monika vergleiche oder mit einem Peter Giesling vergleiche. Und trotzdem ist es enorm klein, wenn ich uns vergleiche mit einem Team, vielleicht der BBC oder auch schon der ARD, mit viel mehr Leuten unterwegs sind. Das Team, mit dem ich unterwegs bin, das besteht normalerweise aus den Korrespondenten, aus mir selbst logischerweise, aus einem Kameramann, der eine solche Kamera in der Hand hält und dann gleichzeitig mit einem solchen Laptop diese ganzen Beiträge auch noch schneidet. Dann hat man einen Menschen, und das ist eigentlich der wichtigste Mensch in dieser ganzen Unternehmung, der heißt Fixer oder Producer, das ist dieser nette junge Mann hier. Ohne den geht gar nichts. Ein Fixer oder Producer, das ist für uns Auslandkorrespondenten, für uns Journalisten, die in ein solches Gebiet gehen, der Organisator, der Übersetzer und eigentlich auch unsere Sicherheit. Der Mann ist dafür verantwortlich, dass ich lebendig von da wieder nach Hause komme. Und dann haben wir einen Fahrer, in unserem Fall einer, der uns zweimal da ziemlich aus der Misere rausgeritten hat, nämlich erstens in dieser Szene, als wir da unter Beschuss geraten sind. Die haben auf uns geschossen und nicht einfach so irgendwo hin, sondern auf uns. Beim dritten Schuss hat man das Pfeifen gehört, der Kugel. Und da hat er sehr schnell reagiert. Das zweite Mal dann abends, als er uns gesagt hat, das zweite Mal, das erzähle ich nachher. Der Mann ist ein Peschmerga, ein kämpfender Peschmerga, der auf Fronturlaub war. So sieht dein Team aus und das setzt sich für mich, für Schweizer Fernsehen, in jedem Land anders zusammen. Der Kameramann hier, mit dem ich da unterwegs bin, das ist ein Schweizer, der in Zürich stationiert ist und das ist der Mann, Diego Wettstein, der kommt mit mir normalerweise nach Erbil in den Nordirak, der kam mit mir in die Südtürkei vor Kobane und der kam mit mir nach Libyen. Wir sind ein eingespieltes Team, das sich relativ blind versteht, das auch die Scherze des anderen erträgt mittlerweile, das ist ganz wichtig, und das weiß, dass es sich aufeinander verlassen kann. Aber die lokalen Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die können immer wieder andere sein. Ahmed, unser Producer, das ist ein, ich weiß nicht mal wie alt er ist, aber er ist irgendwie so um die 24 rum, das ist ein Politologiestudent aus Süleymaniye, aus dem nordirakischen kurdischen Autonomiegebiet. Den habe ich im Juni letztes Jahres irgendwann auf der Straße getroffen, als ich das erste Mal da war. Er war mit einer französischen Journalistin unterwegs und ich habe ihn angesprochen, ob er mir helfen könnte. Und von da an war er mein Producer. Der Fahrer, dasselbe, den haben wir irgendwie kennengelernt, mal einen Taxifahrer. Er war dieser Mann, es hat gematcht, es hat funktioniert. Und seit da bin ich mit dem unterwegs, wenn ich in Nordirak unterwegs bin. Ich habe in Bagdad ein ganz anderes Team. Ich habe in Libyen zwei verschiedene Teams, eins in Benghazi, eins in Tripolis, mit denen ich unterwegs bin, und so weiter und so fort. Unsere Reise zu diesem Mount Sinjar begann im Büro des Kommunikationschefs der Peshmerga in Erbil bei einem gewissen Helgür Hikma. Dieser Mann hat uns natürlich ein Interview gegeben und gleichzeitig eine äußerst detailgenaue Karte dessen gezeigt, wo in dieser verflixten Landschaft der IS jetzt gerade seine Positionen hat. Wir haben hier unten Erbil, wir haben hier Dohuk, hier unten ist Sinjar und hier drin ist der IS. Sehr vertrauenserweckend. Wenn wir das auf die richtige Landkarte ummünzen, hier ist nochmals der IS, hier ist Dohuk, hier ist Erbil, hier ist Mosul. Also bis hierher war der IS und hier unten sowieso. Wir mussten hier rüberfahren und dann ganz der syrischen Grenze entlang runter nach Sinjar. Weshalb erzähle ich Ihnen das so detailgenau? Das ist eines der größten Probleme in einem solchen Gebiet. Wie weiß man, wo genau ist wer, wo ist es sicher, wo wird es extrem ungesichert, gerade in einem solchen Gebiet. Wir wissen, was der IS macht. Ich glaube, die Schweiz zahlt zwar. Das ist sehr beruhigend. Aber das war für uns das größte Problem, die Sicherheit. Wo gehen wir durch? Genauso wenig wussten wir, was uns am Berg dieser Jesiden genau erwartet. Das ist das Schöne an unserem Job. Wir gehen hin und wir schauen einfach mal. In dieser Region kann man das machen. Aber herauszufinden, sicherheitstechnisch, was einem da erwartet, ist gar nicht so einfach. Wir hatten zwar ein paar Telefonnummern, aber keine konkreten Hinweise. Wir sind also an diesen Berg gefahren. Auf der Nordseite des Berges gibt es einen Stützpunkt der, PDK oder der Peshmerga. Die hatten den gerade erobert, einen Monat zuvor. Da gingen wir als erstes einfach mal hin. Die haben uns herzlichst begrüßt und uns einen ersten Hinweis darauf gegeben, wie angespannt die Situation ist. Die haben uns nämlich gesagt, mit den PKK auf der anderen Seite, das sind die türkischen, und mit denen angeschlossen die syrischen Kurden, mit denen sprecht ihr dann überhaupt nicht, sonst jagen wir euch mit dem Gewehr aus der Stadt heraus. Da haben wir plötzlich gemerkt, opla, das sind Spannungen innerhalb der Kurden, die sehr groß sind. Und sie haben uns auch gesagt, ihr könnt hier alles machen, wir begleiten euch und kontrollieren euch damit natürlich auch. Das ist eines der wichtigsten Themen, die Kontrolle durch diejenigen, die einen einladen. Man begibt sich als Journalist, wenn man auf eine solche Reise geht, immer in die Hände einer Seite. Erwarten Sie deshalb ja nicht, dass irgendein journalistischer Bericht komplett unabhängig ist, weil wir können nur an einen Ort, wir können nur einen Ort sehen. Und auf die andere Seite zu gehen, ist sehr schwierig und in diesem Moment auch sehr gefährlich. Wir sind dann hinaufgefahren auf den Berg und den ersten Teil dieser Geschichte, den haben Sie ja eben gesehen, wobei es durchaus noch die eine oder andere Episode gibt. Wir wussten nämlich beispielsweise nicht, wo wir übernachten werden. Wir waren deshalb sehr froh über das Angebot dieses Herrn, des jesidischen Milizenführers, der uns einlud, bei ihm zu schlafen. Und jetzt kommt die Geschichte mit dem Fahrer eben nochmals, der uns da wohl rettete, bis er uns erzählte, der Fahrer, dass dieser Mann vor dem Krieg offenbar der Mafia-Boss von Sinjar gewesen sei und wir besser nicht da übernachten sollten. Also sind wir am Ende wieder im Stützpunkt dieser PDK-Kappe Schmerga in Snuni gelandet, an der Nordseite des Mount Sinjar, wo uns der Fahrer vor dem Schlafengehen einschärfte, auch ja die Schuhe anzubehalten, und wo uns die Männer von Massengräbern erzählten, die sie ganz in der Nähe gefunden hätten, was wir uns am nächsten Tag dann auch anschauen wollten.
Wir wachen auf in der Basis der kurdischen Peschmerga in Snuni, der Geisterstadt am Fuße des Sinjar-Gebirges. Die Stimmung ist ruhig, aber konzentriert. Die Männer standen die ganze Nacht Wache. Immer noch rechnen sie hier jederzeit mit möglichen Angriffen durch den IS. Unsere Fahrt führt heute am Fuß des Sinjar-Gebirges entlang. Dort, so erzählt man uns, würden wir auf Massengräber stoßen, wo der IS Hunderte von Jesiden ermordet haben soll. Am Wegrand sehen wir die Zerstörung, welche die Islamisten hier angerichtet haben. Ganze Dörfer haben sie dem Erdboden gleichgemacht, die Häuser der Einwohner gesprengt. Unsere erste Station ist eines der heiligsten Heiligtümer der Jesiden. Diesen Ort wollten die Terroristen des IS vor einem halben Jahr unbedingt erobern und zerstören. Den Tempel des Scherfedin. Doch die Jesiden hielten dem Ansturm stand. Die Brüder Khaled und Adnan Cesho sind beide Söhne des obersten Anführers der Jesiden. Sie haben den Tempel verteidigt.
Die kamen jetzt von ihrer Seite und wir waren ja quasi hier in der Ecke. Ja, das war ja nur diese Ecke und wir haben bis zu Ende verteidigt und Gott sei Dank lief alles gut.
Wie war die Stimmung während dieser Zeit?
Also natürlich sehr trübsinnig. Die Leute waren zum Teil verzweifelt. Viele waren, vor allem die Frauen und Kinder, die hier noch im Berg ausgeharrt haben, haben sehr gehungert. Manche sind sogar an Erkältung und dann Hunger gestorben. Die sehr, halt sehr schwach waren, weil hier waren keine Ärzte, hier war wirklich keine Organisation, auch keine großartigen Hilfslieferungen. Und die Leute haben halt nur von Reis und Suppe, also das Notwendigste, gelebt.
Dass die Brüder Cesho perfekt Deutsch sprechen, ist kein Zufall. Sie sind in Deutschland aufgewachsen. Dort lebt die größte Gemeinde der Jesiden außerhalb des Nordirak. Die Brüder führen uns ins Innere des Tempels.
Das ist der Scherfedin-Tempel. Hier, das war ein Widerstandskämpfer im 13. Jahrhundert. Und das war einfach nur, dieser Tempel ist symbolisch dafür, dass die Jesiden damals Widerstand geleistet haben. Und das gehört zum Fundament unserer Religion.
Wir treten ein ins Innerste des Heiligtums. Wir finden uns wieder im Zentrum des jesidischen Glaubens. Die Jesiden sind eine kleine religiöse Minderheit. Ihr Glaube beruht rein auf mündlicher Überlieferung. Heilige Schriften gibt es nicht.
Die Bedeutung dieser Tische ist, dass falls man irgendeinen Wunsch hat, sich irgendwie befreit möchte, dann macht man halt einen Knoten und das, was man im Herzen hat oder was man im Kopf hat, dass man diesen Wunsch zur Erfüllung bringt, falls der nächste kommt und irgendwann mal diesen Knoten aufmacht.
Doch momentan geht es den Jesiden nicht um Wünsche. Peschmerga führen uns an einen der schrecklichsten Orte, an dem wir je waren. Ein Massengrab von Jesiden.
Da haben sie alle erschossen. Kinder, Männer, alte Frauen. Einfach erschossen. Mit Kalaschnikows.
Es ist, als würden wir in die Hölle schauen. Auf dem Feld liegt ein Schädelknochen. Überreste eines nur halbwegs begrabenen Toten. In der Luft ein beißender Geruch von Tod und Verwesung. Auch die fronterfahrenen Soldaten nehmen diese Bilder sichtlich mit. Die Peschmerga wollen uns noch einen weiteren Ort zeigen und es wird noch unerträglicher. Was wir hier sehen, ist die pure Unmenschlichkeit.
Schaut ihr das an? Das waren alles Kinder. Alles Kinder. Das waren Jesiden aus den Dörfern hier. Als der IS kam, haben sie die weiße Flagge gehisst, aber diese Terroristen haben sie alle zusammengetrieben. Hier haben sie die Kinder getötet. Schau, du siehst doch das Blut am Boden. Dort drüben haben sie die Erwachsenen getötet. Dort und dort. Fast 450 Menschen, alleine hier.
Auf der Erde ist deutlich zu erkennen, wo die Kinder sterben mussten. Selbst heute noch, ein halbes Jahr und ein Winter nach dem Verbrechen, ist die Erde blutgetränkt. Diese Bilder sind fast nicht zu ertragen. Überall liegen Kleider herum, Kinderkleider. Überall liegen Knochen herum, menschliche Knochen. Das Verbrechen ist offensichtlich. Als wir von dem Ort wegfahren, ist es im Auto still, wie sonst nie auf dieser Reise. Und dann treffen wir den Mann, der die Verteidigung der Jesiden beim Heiligen Tempel des Scherfedin organisiert hat, Kasim Shesho. Shesho arbeitet intensiv an der Zukunft der Jesiden. Dass die Grenzen so bleiben, wie sie sind, ist nämlich alles andere als gesichert.
Die arabischen Führer im Irak und in Syrien unterstützen die Terroristen. Sie kümmern sich nur um ihren Reichtum und ihre Interessen. Das Volk interessiert sie nicht. Sie interessieren sich nur für sich selbst und unterstützen Terrorismus, wo immer es ihn gibt.
Die Welt am Berg der Jesiden ist heftig aus den Fugen geraten. So wie der ganze Nahe und Mittlere Osten. Am Ende wird sie eine andere sein.
Ja, das waren unsere beiden Reportagen in 10 vor 10 vom Berg der Jesiden. Es waren für mich zwei der einfachsten Reportagen, weil wir einfach nur hingehen mussten, die Kamera laufen lassen mussten und das Mikrofon hinhalten mussten. Es waren gleichzeitig zwei der schwierigsten Reportagen, weil das, was wir dort erlebt haben, teilweise fast nicht zu ertragen war. Und dann kommt die nächste Schwierigkeit. Nachher, was mache ich aus all dem Material? Was zeige ich Ihnen? Was zeigen wir dem Fernsehpublikum? Was muten wir den Menschen, den Leuten zu? Und was zeigen wir besser nicht? Was wir versuchen, oder was ich vielfach versuche in dieser Region hier, ist einfach nur zu zeigen, ohne allzu groß zu kommentieren, ob ich damit irgendetwas erreiche, ob ich irgendetwas schaffe, das weiß ich nicht.